Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob als Sie heute Morgen die Kirche betreten haben oder als Sie Ihr Gerät eingeschaltet haben, Sie auf so einen Predigttext gefasst waren. Ist das nicht so bedrückend? Haben Sie es noch im Ohr? Jetzt im allerbesten Alter stehe ich am Tor der Totenwelt und darf mein Leben nicht zu Ende leben. Hier in der Welt der Lebendigen darf ich den Herrn nicht länger sehen. Dort, wo alles zu Ende ist, erblicke ich keinen Menschen mehr. Das Haus, in dem ich lebe, wird abgebrochen, weggetragen wie ein Hirtenzelt. Wie ein Weber, der sein Tuch einrollt, so habe ich mein Leben ausgewebt. Nun wird es vom Webstuhl abgeschnitten. Tag und Nacht fühle ich mein Ende nahen. Morgens bin ich wie zerschlagen und denke, er zermalmt meine Knochen wie ein Löwe. Ja, Tag und Nacht fühle ich mein Ende nahen. Wie eine Schwalbe piepst meine Stimme, mein Klagen tönt wie das Gurren der Taube. Mit müden Augen starre ich zum Himmel. Ich kann nicht mehr. Ja. Da merkt man, da ist jemand wirklich in einer verzweifelten Situation. König Hiskia ist krank, schwer krank. Er hat den Tod vor Augen. Bestätigt wurde ihm das sogar noch durch den Propheten Jesaja. Als Hiskia krank wurde, kam Jesaja zu ihm und sagte, bestelle dein Haus. Mit anderen Worten, regle die Dinge, die du noch regeln kannst. Es wird nicht mehr gut, du musst Abschied nehmen. Nicht mal 40 Jahre alt war er da und schon sollte das Leben zu Ende gehen. Dabei war er doch einer von den Guten. Es wird ausführlich in der Bibel beschrieben, wie er sich gegen den Götzendienst, den Abfall vom Gott Israels stellt und all das, was seine Vorfahren da angerichtet haben, versucht wieder gut zu machen. Ein Mensch, der sich wirklich an Gott und seinem Wort orientiert, selbst bei den strengen Maßstäben, die die Bibel immer wieder an die Könige Israels anlegt, kommt er wirklich gut weg. 2. Könige 18. Keiner von allen Königen Judas vor oder nach Hiskia vertraute so wie er dem Herrn, dem Gott Israels. Darum stand der Herr ihm auch bei und gab ihm Erfolg in allem, was er unternahm. Ich finde, wenn das über einem Leben gesagt werden kann, dann kann es nicht so ganz verkehrt gewesen sein. Und trotzdem ist er jetzt, trotz all dem Guten, sterbenskrank. Keine Hoffnung mehr. Vorzeitig wird sein Leben zu Ende gehen. Nicht irgendwann, nach vielen Jahren und Jahrzehnten, alt und lebenssatt, wie es über manche in der Bibel heißt, sondern jetzt mittendrin abgebrochen. Hiskia war zum Heulen zumute. Genau das tat er. Er legte sich ins Bett, drehte sich zur Wand und heulte wie ein Schlosshund. Irgendwann ging dieses Heulen in eine Art Gebet über. Er verhandelt mit Gott. Gott, du weißt doch, wie ich mich engagiert habe. Gott, du weißt doch, was ich alles für dich getan habe. Und jetzt soll alles zu Ende sein? Ja, Menschen sterben, okay. Aber für mich ist es einfach noch zu früh. Und dann geht dieses Gebet wieder in Weinen über. Wunderbar ist in dieser Geschichte, dass Gott dieses Gebet hört. Und dass Hiskia noch einmal 15 Lebensjahre zusätzliche Zeit bekommt. Zum Dank verfasst er das Gebet, man könnte fast sagen ein Lied, ein Gedicht, was wir eben gehört haben. Aber man merkt es diesem Gebet an, das ist noch nicht so vorbei. Der Schrecken sitzt noch in ihm. Er kann die Verzweiflung noch wirklich spüren, die er erlebt hat und durchlebt hat und durchlitten. In anschaulichen Bildern stellt er die Katastrophe seines Lebens noch einmal dar. Frage: Warum müssen wir uns im Gottesdienst mit so einem Depri-Text beschäftigen? Heute scheint die Sonne, vielleicht der letzte schöne Herbsttag für die nächste Zeit. Man ist sowieso schon ein bisschen deprimiert, weil man merkt, die Sonne ist nicht mehr so stark und sie geht jetzt auch schon so früh unter. Muss man da jetzt auch noch mit sowas sich beschäftigen? Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden, betet der Schreiber des 90. Psalms. Ja, es ist gut, darüber nachzudenken, dass unser Leben begrenzt und endlich ist. Warum ist das eigentlich so? Warum ist es klug, darüber nachzudenken, dass ich sterben muss? Ich möchte Ihnen von Steve Jobs erzählen. Kennen Sie ihn? Das geniale Superhirn hinter Apple. Computer, Handys. Der Traum eines Amerikaners, angefangen in einer Garage und zum Weltunternehmen aufgestiegen. Steve Jobs, genial. Seine Produkte Kult und die Anhänger, die Jünger dieses Kults kann man erkennen an einem angebissenen Apfel. Und wer das entsprechende Lied von Bodo Wartke kennt, weiß, wovon ich rede. Steve Jobs, er wurde im Jahr 2005 einmal eingeladen bei einer Examensabschlussfeier der Stanford University, einer bekannten, berühmten, guten amerikanischen Universität, vor den Absolventen die Festrede zu halten. Leute, die gerade dabei sind, ins Leben durchzustarten, die ihre Karriere vor Augen haben, wenn man von so einer Uni kommt. Lesen Sie mal diese Rede, sie ist im Internet auch auf Deutsch zu finden. Und dann redet er. Erst redet er über seine Kindheit, wie es anfing und wie schwierig es war. Und wie da irgendwelche unverbundenen Punkte auf einmal irgendwann zu einem Muster des Lebens werden. Und dann bricht er im zweiten Teil seiner Rede von einem großen Scheitern mittendrin und einem Neuanfang. Und der dritte Teil, da redet er vom Tod. Ein paar Sätze von ihm. Steve Jobs sagt in dieser Rede: Als ich 17 Jahre alt war, habe ich ein Zitat gelesen, das ging ungefähr so. Wenn du jeden Tag deines Lebens wie den letzten lebst, wirst du irgendwann damit recht haben. Dieser Satz hat mich beeindruckt und die vergangenen 33 Jahre habe ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut und mich gefragt, wenn heute der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich gerne das tun, was mir heute bevorsteht. Und wenn an zu vielen Tagen in Folge die Antwort ein Nein war, wusste ich, dass ich etwas verändern musste. Die Erinnerung, dass ich bald tot sein könnte, ist das stärkste Mittel, das mir half, große Entscheidungen in meinem Leben zu treffen. Weil fast alles, fremde Erwartungen, der ganze Stolz, jede Angst vor Verlegenheit oder Scheitern, all das verschwindet einfach im Angesicht des Todes und lässt nur übrig, was wirklich wichtig ist. Die Erinnerung daran, dass man sterben wird, ist der beste Weg, den ich kenne, um der Vorstellung zu entgehen, dass man etwas zu verlieren hat. Man ist absolut nackt. Man hat keinen Grund, nicht seinem Herzen zu folgen. Ein Jahr vor dieser Rede, im Jahr 2004, wurde bei Steve Jobs Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Eine seltene Art. Die Hoffnung war, das Ganze doch durch eine Operation besiegen zu können. Er wurde operiert und zur Zeit dieser Rede sagt er in dieser Rede auch, es geht mir gut, ich hoffe noch Jahrzehnte zu haben. 6 Jahre später stirbt er doch an diesem Krebs, 2011. Aber im Blick auf diese Krebsdiagnose und die Todesnähe, die er da erlebt hat, fährt er in dieser Rede noch einmal fort, ganz zum Schluss. Nie zuvor war ich dem Tod so nah. Und ich hoffe, dass ich ihm noch ein paar Jahrzehnte lang jetzt am nächsten gewesen sein werde. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle teilen. Keiner ist ihm je entkommen. Er ist der Veränderer des Lebens. Er räumt das Alte aus, um Platz für das Neue zu schaffen. Im Moment sind Sie das Neue, aber eines nicht allzu fernen Tages werden Sie allmählich zum Alten werden und weggeräumt werden. Es tut mir leid, dass ich so dramatisch bin, aber es ist wirklich so. Eure Zeit ist beschränkt, also verschwendet sie nicht damit, dass ihr das Leben von jemand anderem lebt. Seid nicht in Dogmen gefangen. Was bedeutet, den Gedanken anderer Leute zu folgen? Lasst nicht den Lärm fremder Meinungen eure eigenen inneren Stimmen ertränken. Und am allerwichtigsten, habt den Mut, eurem Herzen und eurer Intuition zu folgen. Alles andere ist nebensächlich. Jemand, der kein Christ ist, leider hat Steve Jobs sich sehr früh vom Glauben verabschiedet. Er wurde später Buddhist. Aber einer, der merkt, wie weise das ist und was für eine lebensverändernde bzw. ausrichtende Kraft das haben kann, wenn man sich seine Vergänglichkeit vor Augen hält. Gespräche mit sterbenden Menschen bestätigen vieles von dem, was Steve Jobs den Studenten in Stanford zurief. Was bedauert ihr im Rückblick, fragte eine australische Krankenschwester schwerstkranke Menschen. Antworten, dass ich nicht den Mut hatte, mein eigenes Leben zu leben. Dass ich so viel gearbeitet habe und nicht mehr Zeit für meine Liebsten und Freunde hatte. Dass ich meine wahren Empfindungen nicht zum Ausdruck gebracht habe. Keiner bedauerte, nicht mehr verdient zu haben, nicht mehr Macht und Einfluss gehabt zu haben und auch nicht in noch mehr Gremien, nicht noch in mehr Gremien gesessen zu haben. Es kann heilsam sein, sich die Wirklichkeit unserer Vergänglichkeit, Endlichkeit, den Tod vor Augen zu stellen und diesem Gedanken nicht ständig auszuweichen, weil das ist das, was wir eigentlich gerne machen. Und darum ist es gut, diesen Worten von Hiskia jetzt noch einmal in 5 Schritten, keine Angst, manche sind sehr kurz, nachzudenken. Das Tür zum Totenreich. Schlagartig und mitten im normalen Leben wird Hiskia herausgerissen und vor die Wirklichkeit des Todes gestellt. Ich sagte in meiner Not, jetzt im allerbesten Alter stehe ich am Tor der Totenwelt. Hier in der Welt der Lebenden darf ich den Herrn nicht länger sehen, nicht mehr sehen die Menschen gemeinsam mit denen, die noch auf der Welt sind. Tragik. Ich finde es schön, dass die Bibel das Leben in dieser Welt wirklich wertschätzt. Nein? Angesichts der Hoffnung auf die Ewigkeit wird dieses Leben nicht nebensächlich. Das Leben behält im Alten wie im Neuen Testament wirklich echten Wert, das Leben hier in dieser Welt. Und wenn Menschen vorzeitig und früh gehen müssen, dann ist das tragisch und schmerzlich. Da muss man das nicht verdrängen oder zukleistern. Das Leben in dieser Welt ist kostbar und wertvoll. Und darum ist es so schrecklich für Hiskia, dass es so früh zu Ende sein soll. Zweiter Punkt. In vier sehr anschaulichen Bildern, finde ich, malt er die Verzweiflung und das Ende des Lebens vor Augen. Das erste Bild, da geht es um die Zerbrechlichkeit des Lebens. Das Leben ist nicht wie eine feste Burg, wie ein festes, gemauertes Haus. Hiskia sagt, das Leben ist wie so ein Nomadenzelt. Ruckzuck abgebrochen. Und wenn man in diesem Bild bleibt, dann ist der Tod der übermächtige Feind, der das Dorf der Nomaden überfällt und sie zwingt, ihre Zelte abzubrechen. So vergänglich ist das Leben, sagt Hiskia. Das zweite Bild, das er uns vor Augen stellt, ist ein Bild, das so die Unwiderruflichkeit des Endes vor Augen stellt, nicht mehr umkehrbar. Das ist das Bild von etwas Gewebtem. Der Weber hat sein Werk zu Ende gewebt. Das Muster ist entstanden. Schön. Und wenn Fehler drin sind, dann sind sie nicht mehr zu ändern. Es wird nichts mehr geändert, es wird nichts mehr neu gemacht. Das Webstück ist zu Ende gewebt, jetzt wird es eingerollt. Und Gott selbst schneidet den Faden, den Kettfaden am Rand ab. Vorbei. Jedes Leben wie ein Webstück, gewebt mit schönen Mustern und Erfreulichem, manchmal auch mit Fehlern, die eingewebt sind. Ein Bild für unser Leben, aber am Ende wird es zusammengerollt, vorbei. Das dritte Bild, finde ich, ist das erschreckendste, das Bild vom Löwen. Gott wie ein Löwe, der ihm begegnet und dabei ist, seine Knochen zu zerbrechen. Warum erscheint ihm Gott so feindlich? Er sagt es nicht an dieser Stelle, er sagt es etwas später im Rückblick: Du hast mir vergeben. Das heißt, in diesem Moment gab es in seinem Leben Schuld, unbereinigte Schuld. Und wenn das so ist, dann wird der Tod besonders schrecklich. Wenn wir Gott entgegengehen und Schuld unbereinigt bleibt, dann gibt es da keine Hoffnung mehr. Das macht den Tod für ihn besonders schrecklich. Schuld, die noch nicht vergeben ist. Und das vierte Bild, das er benutzt, das hat mit dem Gebet zu tun. Er sagt, ich bete, und mein Gebet ist wie das Piepsen einer Schwalbe und das Gurren einer Taube. Ich finde ja, dass Schwalben nicht piepsen, sondern dass sie eigentlich sehr durchdringend schreien, aber wie auch immer man das übersetzt. So vergänglich, so nichtig wie der Schrei eines Vogels, das Gurren einer Taube. So kommt mir mein Gebet vor, sagt Hiskia. Bilder der Verzweiflung. Ergebnis: Mit müden Augen starre ich zum Himmel. Ich kann nicht mehr, Herr. Hiskia ist am Ende und das Ende ist schrecklich. Aber eins kann er noch. Einen Satz bringt er noch heraus und er heißt: Gott, tritt du für mich ein. Mach meine Sache zu deiner, Gott. Gott, bitte kümmere dich, bitte. Und dann kommt die Wende. Dann passiert, was er erbeten hat. Auch diesmal schickt Gott wieder den Propheten Jesaja zu ihm, der ihm sagen darf, Gott hat dein Gebet erhört, du bekommst noch 15 Jahre Zugabe. Gott rettet sein Leben und schenkt ihm Zeit. Darum der dritte Punkt, Gott stellt wieder her. Es ist nicht ganz leicht und man muss an der Stelle in unterschiedliche Übersetzungen reinlesen und bin mit der Zeit darauf gestoßen, auch durch Erklärungen, wie dieses Gebet aufgebaut ist. Abrupt verwandelt sich die Bitte in eine Antwort. Das Gebet mag so schwach wie ein Vogelschrei klingen gegenüber der Macht des Todes, aber Gott hört dieses Piepsen, dieses Gurren. Das Gebet dringt durch zu Gott und das Gebet bringt Hiskia durch. Und dann sagt er, was soll ich jetzt sagen? Da Gott sein Versprechen, das er mir gab, eingelöst hat. Ich will trotz Sorgen und trotz Problemen, die ich auch in Zukunft haben werde, meinen Lebensweg alle weiteren Jahre meines Lebens in Ehrfurcht, eine andere Übersetzung schreibt, in Demut vor Gott, in Ehrfurcht vor ihm leben. Und dann kommt eine Aussage, die finde ich ziemlich atemberaubend, Vers 17, mein bitteres Leid wurde mir zum Heil. Shalom steht da eigentlich im Hebräischen. Frieden, Heil, alles ist gut. Mein bitteres Leid wurde mir zum Heil. Da muss man doch etwas genauer hinschauen. Achtung! Das, was Hiskia hier formuliert, ist keine immer und zu jeder Situation gültige allgemeine Wahrheit. Nein, es stimmt nicht, dass in jedem Leid auch was Gutes ist. Nein. Und es stimmt auch nicht, dass es am Ende wieder gut wird. Nein, es wird nicht immer wieder gut. Und es ist nicht alles für irgendwas gut. Nein. Not lehrt beten, aber auch fluchen. Und dass Not zum Guten wird, passiert nur dann, wenn wir uns mit aller Not an Gott wenden. Wenn uns die Not wirklich ins Gebet treibt, dann hat sie was Gutes bewirkt, sonst nicht. Und wenn Gott dann etwas tut und eingreift, ja, dann kann es wieder gut werden. Wie sagt Paulus, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten, zum Guten mitwirken, helfen, sie durchbringen. Nur dann, wenn wir uns auf Gott ausrichten, nur dann. Warum ist Hiskia das Leid zum Heil, zum Frieden geworden? Weil Gott gehandelt hat. In herzlicher Liebe hast du mich umfangen und mein Leben vor dem Grab bewahrt. Denn alle meine Schuld, hier kommt es, hast du weggenommen und sie weit hinter dich geworfen. Es fängt an mit Vergebung und es geht weiter mit Heilung. Beides hat Hiskia erlebt, dass Gott ihm vergibt, ihn nicht verurteilt. Und dass Gott sogar eingreift in sein Leben und ihm neue Gesundheit, neue Heilung schenkt. Was für ein Glück, wenn wir das erleben dürfen. Vergebung und Heilung. Eine großartige Erfahrung und diese großartige Erfahrung führt Hiskia dann einen Schritt weiter, nämlich viertens, die Antwort ist Lob. Allein die Lebenden danken dir, so wie ich dir heute danke. Die Väter sagen es ihren Kindern, auf dich ist Verlass. Der Herr ließ sich erbitten und erhalf mir. Darum lasst uns singen und ihn preisen vor seinem Tempel, solange wir leben. Hiskia kann nicht anders in der Situation. Jetzt wird die Verzweiflung verwandelt in Lob. Und dieses Lob, sagt Hiskia, das soll dreifach erklingen. Ich ganz persönlich, ich selbst will dich loben, Gott, und ich tue es heute schon unter den Lebenden. Und dann will ich es meinen Kindern sagen. Ich weiß gar nicht, ob er in der Zeit schon Kinder hatte. Dann will ich es meinen Kindern sagen. Die Väter sagen es den Kindern, dass du Gott gut bist. Was für ein Glück, wenn das Lob in den Familien weitergeht. Wenn man gemeinsam anfängt, Gott zu loben, Kinder darauf aufmerksam gemacht werden, Gott ist gut und wir können ihn loben und ihm danken. Persönlich, im engsten Umfeld, in der Familie, mit den Freunden. Und dann sagt Hiskia nein, aber auch mit allen in der Gemeinde, im Tempel, öffentlich. Und nicht nur heute, sondern mein Leben lang soll das der Grundton sein, Gott, dich zu loben, solange ich lebe. Die Antwort auf Gottes Tun ist das Lob. Und jetzt ein letzter Schritt, der heißt für mich, was Hiskia noch nicht wissen konnte. Hiskia erlebt beides. Er erlebt Vergebung und erlebt, dass er neue Gesundheit bekommt, ihm Zeit geschenkt wird. Und Gott sei Dank, habe ich gedacht, erleben wir das doch auch in unserem Leben oft, dass unser Leben bewahrt wird in einer Gefahr und wir nochmal Zeit haben. Dass sogar manche schwerwiegende und tiefgreifende Krankheit doch am Ende wieder geht. Wie gut, wenn wir das erleben, wie Gott uns heilt, wie dankbar wir sein können für eine gute Medizin in unserem Land. Gott schenkt uns Zeit. Und es ist sogar so, dass durch die gute Medizin, die Gott uns geschenkt hat, dass es dadurch die Lebenserwartung von uns Menschen gestiegen ist. Wir haben mehr Zeit im Durchschnitt. Aber eben nicht alle. Es geht nicht immer so. Manchmal geht das Leben auch zur Unzeit schon zu Ende, mittendrin abgebrochen. Und für uns alle gilt, irgendeine Krankheit wird am Ende nicht mehr geheilt. Irgendwann gibt Gott keine Zeit mehr dazu. Leider manchmal schon sehr früh. Die Menschen, die wir in dieser Woche zu Grabe getragen haben, und es waren in dieser Woche viele, die haben zum größten Teil ein wirklich langes und erfülltes Leben gehabt. Aber manche müssen auch früh gehen. Nein, Gott schenkt nicht immer die Heilung, die er Hiskia geschenkt hat. Aber was Gott immer bereit ist zu schenken, ist das andere, wofür Hiskia Gott lobt. Alle meine Schuld hast du genommen und sie weit hinter dich geworfen. Hiskia erlebte den Tod so besonders schrecklich, weil da diese Schuld zwischen ihm und Gott stand. Und genau das muss seit Jesus nicht mehr sein. Seit Jesus durch seinen Tod am Kreuz alle Schuld der Welt getragen hat, gibt es Vergebung für alles. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, Gott unsere Schuld zu bekennen. So wie wir es im Psalm vorhin gehört haben, da bekannte ich dir meine Sünde und verschwieg sie nicht mehr. Was ich für mich behalten will und woran ich festhalten will, das wird nicht vergeben. Aber das, was ich vor Gott bekenne und ihm hinlege, das wird vergeben. Vergebung ist da. Und darum müssen wir vor dem Tod nicht mehr verzweifeln, weil es dann eine Zukunft gibt über den Tod hinaus. Es gibt Hoffnung auf Herrlichkeit, sagt das Neue Testament in Gottes neuer Welt. Hiskia kannte Jesus und seine Rettungstat am Kreuz noch nicht, konnte er zumindest noch nicht klar sehen. Leider können es viele Menschen auch heute nicht wirklich sehen und wahrnehmen. Und wenn man dann lebt und den Eindruck hat, der Tod ist das Allerletzte und da kommt nichts mehr, es ist hoffnungslos, dann behält der Tod noch mehr Schrecken. Dann ist das Ende eigentlich Verzweiflung. Aber Gott sei Dank muss das so nicht sein. Bei allem Bedrückenden und Erschreckenden, was der Tod immer noch hat und auch für Christen oft hat, dürfen wir Hoffnung gewinnen, zur Hoffnung durchdringen, uns zur Hoffnung durchkämpfen. Ein guter Freund, der an Krebs erkrankt ist, schrieb mir vor einiger Zeit auf die Frage, wie es ihm gehe, Folgendes. Meine Lunge ist voll von Tumoren. Die neue Chemo scheint die letzte Chance zu sein für ein längeres Leben auf Erden. Und dann kommt der entscheidende Satz. Ansonsten Vorfreude auf Jesus. Ist das nicht gut, wenn man sowas sagen kann? Und wenn es noch so tastend ist, und wenn es manchmal noch so umkämpft und angefochten ist in den Zeiten zwischendrin. Vorfreude auf Jesus, Hoffnung auf Gottes neue Welt. Wir müssen nicht in Verzweiflung versinken, auch nicht vor dem Tod. Nein, Vergebung ist da. Und Jesus ist da und Hoffnung ist da. Und darum dürfen wir Gott loben, so wie Hiskia, persönlich mit den Menschen, die uns nahestehen, in den Familien und Freundeskreisen und in der Gemeinde. Und wenn wir im Gottesdienst, so wie vorhin oder auch gleich, Lieder singen und Gott loben, dann stellen wir uns in eine Kette, die über das ganze Leben und über Generationen und über die ganze Geschichte hinausreicht. Ich will dich loben, Gott, für das, was du Gutes schon getan hast, für alle Vergebung, die du schenkst und für die Zukunft, die du mir hast. Ja, wir dürfen das tun, weil Gott da ist mit seiner Liebe und mit seiner Vergebung und weil wir zu Jesus gehören dürfen. Im Leben und auch im Sterben. Ich lade euch, sie dazu ein, zu einem kleinen Augenblick der Stille vor Gott. Wer mag, darf ihm gerne im Gebet eine Antwort auf das Gehörte geben. Lasst uns gemeinsam singen, Gott loben. Den Text der Strophen, die wir gleich singen, lese ich einmal vorweg. Wenn unser Herze seufzt und schreit, wirst du gar leicht erweicht und gibst uns, was uns hoch erfreut und dir zur Ehr gereicht. Was kränkst du dich in deinem Sinn und grämst dich Tag und Nacht? Nimm deine Sorg und wirf sie hin auf den, der dich gemacht. Ei nun, so lass ihn ferner tun und red ihm nicht darein. So wirst du hier in Frieden ruhen und ewig fröhlich sein.